Einen wunderschönen guten Morgen. Frohe Pfingsten. Sagt man ja so, ne? Frohe Ostern, frohe Pfingsten. Ich habe heute ein Thema, das haben wir uns schon ausgedacht. Nein, wir wussten, dass Pfingsten ist, aber wir haben ja eine spezielle Reihe, Predigtreihe angefangen, Anfang April. Und dieses Thema haben wir nicht ganz unbewusst auf den Pfingstsonntag gelegt. Bei manchen Themen, die wir da so haben in der Jüngerschaftsreihe, ist es nicht so ganz so einfach, das mit Pfingsten in Verbindung zu bringen. Aber bei dem Thema ist es gar nicht so schwer. Genau, das Thema ist Beziehung. Ja, der nächste Schritt in Beziehung leben. Wie hängt es miteinander zusammen? Und ich möchte das sehr eng aus der Perspektive des Heiligen Geistes betrachten. Ja, also insofern wird es jetzt hier nicht der sozialpsychologische Beziehungsratgeber, den ich weitergebe, selbst wenn dazwischendurch was oder wenn ein Psychologe zu Wort kommt in meinem zweiten Punkt. Aber eigentlich geht es um die Frage, wie hilft uns der Heilige Geist in Beziehung zu leben? Ja, wie hilft uns der Heilige Geist in Beziehung zu leben? Und zwar habe ich an der Stelle jetzt nicht nur irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen mit im Blick, sondern ich finde dieses Dreieck von dem Doppelgebot der Liebe immer klasse. Ja, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Dreieck leben wir. Ja, immer wieder. Und alles Mögliche, was in der Bibel steht, kann man in diesem Dreieck auch irgendwo sehen. Und schiebst du an, oder ziehst du an der einen Seite, hat es eine Auswirkung auf die andere, so, das ist voneinander nicht zu trennen, das gehört zusammen, genauso wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht zu trennen sind, sondern zusammengehören und ein Gott sind, ja. Und im Johannesbrief am Anfang lesen wir ja auch, dass es da diese Gemeinschaft gibt zwischen dem Vater und dem Sohn und natürlich auch dem Heiligen Geist. Und das, sagt Johannes dann an anderer Stelle, dass er in diese Gemeinschaft oder dass er die Leser dieses Briefes auch in diese Gemeinschaft mit hineinnehmen will. Ja, also es geht bei dem, was Gott vorhat, geht es zutiefst um Gemeinschaft. Es geht darum, in Beziehung zu leben, zu ihm selbst, zu anderen und zu sich selbst. Und der Heilige Geist oder ich sag mal, jede Person in der Dreieinigkeit hat eine ganz gewisse Rolle. Aber ich möchte da heute nochmal die Rolle des Heiligen Geistes beschreiben. Und da gibt es ein paar Bibelstellen, die uns da helfen können. Wie hilft uns also der Heilige Geist, in Beziehung zu leben? Als erste Antwort würde ich sagen ist, er holt uns aus der Angst heraus und bringt uns überhaupt erst einmal in Beziehung. Ja? Er befreit uns aus einer Situation der Angst, um uns dann letzten Endes beziehungsfähig zu machen oder offen für Beziehung zu machen. Angst ist ein echter Beziehungskiller. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt. Angst kann sich in vielen unterschiedlichen Facetten äußern und es können unterschiedliche Ängste sein. Man kann die Angst haben, jemanden zu verlieren, was dazu führt, dass man sich an jemand klammert, jemand festhält, jemand kontrolliert. Man kann Angst haben, abgelehnt zu werden, weswegen man vielleicht dann eher zu anderen Reaktionen und Verhaltensweisen neigt, um bloß nicht abgelehnt zu werden. Aber letzten Endes ist das dann keine Auge-in-Auge-Beziehung, sondern es hat was Ungleichgewichtiges. Man kann die Angst haben, in Beziehungen Fehler zu machen. Man kann Angst haben vor den Reaktionen von anderen Menschen. Selbst in der eigenen Ehe kann man Angst haben vor dem Partner, vor der eigenen Ehefrau. Verdächtig, wenn ich das sage. Gut. Ja. Genau, also man kann vor allem möglichen Angst haben. Man kann auch vor Gott Angst haben. Davor, von Gott bestraft zu werden und von ihm abgelehnt zu werden. Wir merken daran, Ängste können eine Beziehung echt belasten und in eine Schieflage bringen. Das bezieht sich auf unsere Beziehung zu Gott, wie auch auf unsere Beziehung zu Menschen. Weil es nämlich auch so ist, dass Ängste unsere Wahrnehmung verzerren und wir eigentlich nicht mehr das Bild so sehen, wie es ist. Ob wir das jemals so sehen, wie es wirklich ist, ist die Frage, weil jeder von uns hat auch immer irgendwie einen bisschen verstellten Blick. Gott sieht immer genau, wie es ist, aber die Ängste helfen zumindest nicht dabei, Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und da gibt es einen schönen Bibelvers im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14. Ich lese den mal in zwei Versionen vor, einmal Neues Leben Version und einmal Schlachter Übersetzung. Da steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. In der Schlachterübersetzung hört sich das dann so an, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, nee, das ist umgekehrt, das ist die Neues Leben Übersetzung. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Mir persönlich ist die Schlachterübersetzung etwas vertrauter an der Stelle, die andere Übersetzung ist etwas freier übersetzt. Jeder Satz im 8. Kapitel des Römerbriefes ist eine eigene Predigt wert. Deswegen kann ich das jetzt nur einen Punkt beleuchten, nämlich den, um den es jetzt auch in dieser Predigt gibt, nämlich der Heilige Geist will uns herausführen aus einer Situation der Angst, aus einer Situation der Knechtschaft, um uns in Beziehung zu bringen. Ja, Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen, Beziehung zu uns selbst. Es hat immer Auswirkungen auf alle drei Ebenen, wenn der Heilige Geist da anfängt zu wirken. Und was er hier sagt ist, der Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Er spricht davon, dass wir als Christen von Gott einen Geist bekommen haben, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in uns überhaupt erstmal diesen Punkt schafft, dass wir Gott erkennen können und dass wir dann auch zu Kindern Gottes werden. Dieser Heilige Geist, der uns dann auch fähig macht, anderen Menschen und Gott zu dienen, ja, uns mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüstet. Hier in Römer 8 wird sehr stark dieses erneuernde Wirken des Heiligen Geistes betont. Und er sagt, dass Gott uns nicht einen Geist der Knechtschaft gibt, was dazu führen würde, dass wir uns wieder fürchten würden. Ja, da ist so dieses Bild von Sklaverei, Knechtschaft drin. Jesus sagt ja an anderer Stelle, ich nenne euch nicht mehr, oder ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde, weil ich euch sage, was ich tun will, weil ich es euch erkläre. Ja, er ist mit ihnen auf Augenhöhe unterwegs. Was ich empfinde ist, dass wir als Christen aber oft wie Knechte unterwegs sind. Dass wir uns eigentlich eher so benehmen, als wenn wir einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, weil wir irgendeinen Punkt auf der großen Rolle nicht ganz erfüllt haben und Angst haben, dass gleich der Knecht Ruprecht vorbeikommt und uns die Kelle um die Ohren haut. Das ist das Empfinden, was ich habe, das ist meine Beobachtung und ich erlebe mich auch manchmal selber so. Ist jetzt nicht so, als wenn ich aus der großen Beobachtersituation heraus hier meine großen Weisheiten von mir gebe, sondern da kenne ich mich ja selber. Aber Fakt ist, dass wir so einen Geist nicht von Gott empfangen haben. Und wenn wir den auch noch christlich anstreichen, diesen Geist, dann wird er nicht besser. Dann kommt er trotzdem nicht von Gott. Sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, der uns nicht in die Furcht hineinführt. Egal, ob immer alles toll ist oder nicht, sondern es hängt damit zusammen, welchen Status er uns gibt, dieser Gott. Ja, und er hat uns einen Geist der Sohnschaft gegeben, der uns sagt, dass wir angenommen sind und dass wir ihn Papa nennen dürfen. Dass wir ihn einfach lieb haben dürfen, ohne dass wir da ein Problem haben müssen und immer erst nachdenken müssen, ob ich auch okay bin. Dass ich okay bin vor Gott, drückt sich allein schon darin aus, dass er mir seinen Geist der Sohnschaft gegeben hat. Und nicht einen Geist der Knechtschaft. Ich muss erst leisten, ich muss erst machen, ich muss erst ducken, ich muss erst wer weiß was tun, damit ich von diesem Gott angenommen werde. Nein, das ist eine echte Lüge, wenn wir so unterwegs sind, ob ganz oder nur teilweise. Ja, und je mehr wir das entdecken in unserem Leben, wie wir da innerlich motiviert sind in unserem Christsein, umso besser ist es, weil dann können wir da was dran ändern. Und dieser Gott hat ein tiefes Interesse daran, uns in eine Herzensbeziehung hineinzubringen. Wo wir Gott von Herz zu Herz begegnen können. Und das, was wir am 3., 4. Juni machen, ist eine Art und Weise, diesem Gott zu begegnen. Es gibt auch andere Wege, Lobpreis und was weiß ich. Aber das wird nicht Thema dieses Seminars sein, sondern da geht es mehr so um die stillen und andächtigen Sachen und Wege, wie wir Gott begegnen können. Fakt ist, es geht nicht um die Form, es geht nicht um das, sondern es geht um das Ziel, Gott mit dem Herzen begegnen. Sein Ziel ist, uns aus der Angst herauszuholen. Das ist aber etwas, was vielen von uns wahrscheinlich sehr vertraut ist. dass wir immer wieder an unterschiedlichsten Stellen wegen irgendwas Angst haben. Und was der Heilige Geist macht, ist, er führt uns zum Kreuz hin, um uns zu zeigen, dass Jesus dort am Kreuz unsere Ängste und all das, was uns Angst macht, auf sich genommen hat und mit ins Grab genommen hat. Und der Heilige Geist zeigt uns, dass wir frei sein dürfen davon. Er zeigt uns, dass der Teufel, der diese Ängste oft benutzt, im Hebräerbrief gibt es da auch eine schöne Bibelstelle zu, dass er versucht, uns durch diese Ängste im Griff zu halten, dass der Teufel schon längst entmachtet ist, nämlich am Kreuz von Golgatha. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist holt uns nicht nur durch schöne Gefühle heraus aus dieser Angst, die sind auch schön und die brauchen wir. Ja, da weiß Gott genau, wie er uns geschaffen hat. Aber viel wichtiger ist der Punkt, dass er uns den Grund zeigt, warum wir frei sein dürfen von dem, was uns Angst macht, wo wir uns mehr wie Knechte verhalten und so denken, als wie Kinder Gottes. Das macht der Heilige Geist und er führt uns dann in eine befreite und in eine liebevolle Beziehung zu unserem Vater, den wir zwar nicht sehen können, aber der uns durch Jesus so klar vor Augen gemalt wird, der uns mit offenen Armen annimmt. Wir dürfen ihn Papa nennen. Und diese Art von Beziehung, die der Heilige Geist herstellt, wird zum Modell für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wie wir dann miteinander umgehen können, wo wir nicht aus Angst heraus handeln müssen, sondern wo es einen anderen Weg gibt, zwischenmenschlich Beziehung zu bauen. Soweit mal bis dahin. Fakt ist, der Heilige Geist will uns aus einem Gefängnis herausholen, indem er uns zeigt, was Jesus für uns getan hat, um uns dann zum Papa zu führen und zu zeigen, hey, da kannst du richtig Beziehung leben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, mal uns solche Situationen zu vergegenwärtigen, wo wir selber Angst haben. Angst vor Gott, Angst vor irgendwas, Angst vor Menschen. Dass wir uns das mal bewusst machen. Wo tauchen solche Empfindungen auf? Wo leben wir mehr wie Knechte als wie Söhne oder Töchter? Und dann möchte ich euch bitten, ganz bewusst mal diesen Heiligen Geist einzuladen in diese Situation. Sich das vorstellen, sich das vergegenwärtigen und da dann ganz bewusst den Heiligen Geist einladen, damit der Heilige Geist was machen kann. So wie Martin eben auch gesagt hat, der Heilige Geist, der damals gewirkt hat, der ist heute genauso da. Der Heilige Geist, der damals Gefängnistüren geöffnet hat, um Menschen, um die Apostel dann da wieder rauszuholen, der kann auch unsere inneren Gefängnisse aufschließen. Und ich denke, dass es einfach gut ist, an der Stelle dann mit Gott, mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein und ihm ganz bewusst die Erlaubnis zu geben, einen herauszuführen aus diesen Ängsten. Und wenn das jeden Tag passiert. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal den Wunsch, dass gewisse Sachen sich mit einem Ding dann mal so endlich erledigen und ich den Rest meines Lebens damit kein Problem mehr habe. Meine Erfahrung ist da manchmal so. Ja, es gibt Dinge, wo ich sagen würde, ja, da ist mal, habe ich vergessen, dass es das mal gab, so als Problem in meinem Leben. Ja, aber es gibt andere Sachen, wo ich immer wieder zu Gott gehe und lerne, was Gott tun will in dieser Situation und davon abhängig bin, dass ich Gott in diese Situation einlade. Deswegen seid nicht frustriert, wenn das mit einem Mal nicht getan ist. Christsein ist halt keine Pommesbude, sondern es ist ein beständiges Bleiben in dem, was Gott für uns vorhat. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist hilft uns in Beziehung, indem er uns mit Liebe füllt. Und bei diesem Stichwort musste ich zuerst an Liebesmangel denken. Da kann man jetzt sehr unterschiedliche Sachen zu sagen, aber ich möchte einfach mal ein Zitat vorlesen, was ich selber gelesen habe von einem Psychologieprofessor Michael Schulte-Markwort von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Und der ist interviewt worden zu diesem Thema und ihm ist die Frage gestellt worden, welche Folgen hat Liebesmangel bei Kindern? Nun sind wir selber mal Kinder gewesen, haben vielleicht selber Kinder, aber ich denke, das ist so gut verständlich, dass man das einfach mal für sich gut auch reflektieren kann. Kinder brauchen für ihr psychisches Wachstum emotionale Resonanz. Also Resonanz ist, wenn man eine Seite anschlägt, dass da auch ein Ton rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mich irritiert es immer total, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die auf mein Verhalten nicht reagieren. Wo es keine Resonanz in irgendeiner Form gibt. Also wenn man mich verunsichern will, dann so. Genau, nur mal so ganz nebenbei. Jetzt habe ich euch echt Stoff gegeben. Wenn sie das nicht bekommen, diese emotionale Resonanz, ja, also so und so ein bisschen, ja, so ganz kleine Kinder, die da einfach mal so ein bisschen Gedöne brauchen, ja, das kann man völlig albern finden, ist es auch manchmal, aber worum es geht um emotionalen Austausch, ja, neben der Tatsache, dass da einfach Futter rein muss und auch andere Sachen, geht es um emotionale Resonanz, um emotionalen Austausch. Du tust was, ich reagiere da drauf und umgekehrt. Ist wie bei Erwachsenen und Kinder brauchen das erst recht. Wenn sie das nicht bekommen, werden sie emotionale Analphabeten. So drückt es dieser Professor aus. Das heißt, sie lernen nicht mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Sie lernen nicht, wie man eine Beziehung gestaltet oder wie man auf andere Menschen zugeht. Kinder, die nicht geliebt werden, gehen immer davon aus, dass sie eine Eigenschaft haben, die sie nicht liebenswert macht. Die Folge sind Selbstzweifel und ein mangelndes Selbstwertgefühl. Als Erwachsene kommen sie aus diesem Teufelskreis nicht mehr hinaus. Und wenn sie eigene Kinder haben, wiederholen sich die Probleme. Soweit das Zitat von diesem Psychologieprofessor. Es ist mal gut, das von einem Professor zu hören. Ja? Manches wusste man vielleicht auch schon so und hat man geahnt, ja? Oder schon mal irgendwo anders gelesen, aber ich dachte, ich füge das hier mal an. Ich glaube, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen von uns in irgendeiner Form einen Mangel an Liebe haben. Also nur bei den anderen ist es dann vielleicht mehr und bei den anderen weniger. Aber ich vermute mal, dass kein Mensch auf der Erde 120% dessen, so viel Liebe bekommen hat, wie man eigentlich gebraucht hätte. Ja, und das hängt einfach damit zusammen, dass alle Eltern, inklusive wir selbst, wie wir alle sitzen, einfach nicht perfekt sind. Also wir können noch so tolle Christen sein, aber es ist so, wir haben unsere Schwächen. Und wer kriegt sie am ehesten mit? Unsere Ehepartner und Kinder. Da kann man sich anstrengen, wie man will, aber ist so. Und ich denke manchmal, was für eine Gnade, wenn Kinder trotzdem was werden. Ja. Insofern kommen wir da vielleicht alle mit einem gewissen Mangel an Liebe auch jetzt in diesen Punkt hinein. Und es gibt so einen schönen Bibelvers, der uns das beschreibt, wie Gott damit umgehen möchte. Der weiß, dass wir alle Liebe brauchen. Der weiß, dass wir auch alle einen Mangel an Liebe haben. Und da steht im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Genau, bleibt in meiner Liebe. Es wurde schon stumm weiter zitiert. Gleich wie mich der Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Könnte man schon wieder eine eigene Predigt draus machen. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt, also der himmlische Vater, Gott der Vater, wie sehr er seinen Sohn liebt. Er hat ihn trotzdem auf die Erde geschickt, wohl wissend, was da alles noch kommen wird. Und zwar deswegen, weil er nicht nur seinen Sohn liebt, sondern auch uns alle. Aber trotzdem, da ist eine ungebrochene Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und mit dieser Liebe liebt Jesus uns. Und diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn war so stark, dass der Vater alles das, was er auf dem Herzen hatte, seinem Sohn gezeigt hat. Ihm das alles anvertraut hat. Ihm jeden Tag immer wieder neu gesagt hat, was jetzt anliegt, was wichtig ist, wo die Schwerpunkte liegen, welche Menschen ihm begegnen werden. Aber nicht nur dienstorientiert, sondern auch einfach wie der Vater in dem Sohn, so der Sohn in dem Vater und so weiter. Da gibt es ja sehr komplizierte Bibelstellen, gerade im Johannesevangelium. Da ist einfach eine ungebrochene Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Und an der Stelle kommt schon wieder der Knechtsgeist vorbei. Manche von uns lesen dann da, ich muss lieb sein. Das ist ja auch nicht schlimm, lieb zu sein. Ja, ich finde das auch immer toll, wenn die Menschen, die in meinem Umfeld sind, lieb zu mir sind. Ja, also hervorragend. Aber das ist da nicht gemeint. Das kommt zwar in einem Vers weiter auch, weil das dazugehört, weil ne, Liebe zu Gott, Liebe zu sich selbst und hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Aber was Jesus hier sagt ist, bleibt in meiner Liebe. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. In diesem Geliebtsein bleibt. Da bin ich passiv, da bin ich Empfänger. Bleibt in dieser Haltung, geliebt zu sein von Jesus. Das steht an sehr prominenter Stelle im Johannesevangelium. Das ist nicht irgendwie so eine Nebenbemerkung. Ach, übrigens, damit ich es nicht vergesse, bei all dem, was ihr zu tun habt, achtet darauf, dass ihr nicht ausbrennt. Zwischendurch mal ein bisschen Liebe tanken. Sondern da steht, bleibt in meiner Liebe, so wie der Vater mich liebt, liebe ich euch. Das ist so zentral, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass wir das zum Hauptding unseres Christseins machen dürfen. Und ich behaupte das auch immer wieder, und das ist nicht neu, was ich da sage, wenn wir es nicht lernen, und ich habe es bis heute noch nicht 100% gelernt, wenn wir es nicht lernen, uns von Gott füllen zu lassen, begnadigen zu lassen, lieben zu lassen, dann werden wir das mit dem Christsein nicht richtig hinkriegen. Dann wird es eine Frustgeschichte. Und dann Römer 5, Vers 5. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Da sind wir beim Heiligen Geist. Ja, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Jesus ist zurück zu seinem Papa gegangen. Was passiert? Jesus sendet den Heiligen Geist. Warum? Weil er möchte, dass diese Liebe in unsere Herzen hineingeschrieben wird. In unsere Gedanken, in unsere Emotionen, in unsere Persönlichkeit. Und dass seine Liebe etwas in uns tut, was wir selber auch bei allem Wissen um irgendwelche Regeln niemals hinkriegen würden. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und deswegen können unsere Herzen mit Liebe erfüllt sein, weil der Heilige Geist der Geist der Liebe ist. Und das, was Jesus über seinen Vater gesagt hat, dass er von dem Vater geliebt wird, das trifft auch auf den Heiligen Geist zu. Vater, Sohn, Heiliger Geist, da gibt es keine Trennung. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe und der will uns mit dieser Liebe beschenken. Wie das im Leben von Jesus aussah, das wissen wir, aber nur um es nochmal kurz zu skizzieren. Jesus ist Mensch geworden. Viele würden sagen, ja okay, gehört zu Weihnachten. Ich würde sagen, das ist einer der größten Ausdrucksformen, uns zu lieben. Ist nicht die allergrößte. Ich weiß auch nicht, ob man das alles werten kann, aber ich mache gerade nur eine kurze Pause, damit es kurz sacken kann. Mich interessieren, ich gucke gerne dann so in Gesichter rein, welche Reaktionen man sieht. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat bei seinem Vater in der Herrlichkeit gewohnt. Kein Mensch hätte Bock, von da auf die Erde zu kommen. Kein Mensch. Keine Millionen würde man uns anbieten können, um diesen Schritt vom Himmel auf die Erde zu tun. Viele von uns haben so wenig Bock auf den ganzen Stress, den es in dieser Welt gibt. Und viele wünschen sich manchmal, lieber schneller als länger auf diesem Planeten zu leben. Und dabei geht es uns gut. Wir leben in Deutschland. Viele Menschen haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, als die, mit denen wir zu kämpfen haben. Und deswegen sage ich, dass Jesus Mensch geworden ist. Ist eine der größten Ausdrucksformen von Liebe. Das vergessen wir manchmal. Gehört jetzt nicht zu meinem Thema, muss aber trotzdem gesagt werden. Und wenn Jesus dann sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, vom Himmel auf die Erde, so sende ich euch, dann müssen wir das mal buchstabieren, durchbuchstabieren, was das bedeutet. Ich behaupte, dass wir das noch nicht ganz begriffen haben. Jesus sendet uns so in die Welt, wie der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Das heißt, das kann damit was zu tun haben, dass wir uns auf etwas einlassen, was uns gar nicht schmeckt. Nur mal ganz kurz. Und dieser Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz und dieser Heilige Geist will dich voll machen mit dieser Liebe des Vaters, die so stark ist, dass dieser Jesus sogar sein Leben für uns gegeben hat. So stark war diese Liebe. Jesus hat sein Leben nicht deswegen für uns gelassen, weil er Angst hatte, dass sein Papa ihn sonst hinterher nicht mehr annimmt, sondern weil er selber voll war mit dieser Liebe und entschieden war, diesen Weg zu gehen, wohl wissend, was auf ihn zukommt. Das war Liebe, die ihn da getrieben hat. Und diese Liebe wird durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingeschenkt. Wir reden hier nicht über Sympathie. Sympathie ist was anderes. Ich kann dir genau beschreiben, wann ich jemand sympathisch finde und wann ich jemand liebe. Liebe ist mehr als Sympathie. Und diese Liebe will der Heilige Geist in uns freisetzen und uns begreiflich machen, du bist geliebt mit jeder Faser deines Seins. Es ist nicht so, dass alles toll an dir ist. An mir auch nicht. Ja, wir sind einfach an der Stelle auch noch schwache Menschen und der Geruch der Sünde, der ist einfach noch ziemlich deutlich spürbar. Aber der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz und wird mit dieser Liebe in uns was tun. Er will uns damit voll machen. Und unsere Aufgabe ist allein, darin zu bleiben, uns lieben zu lassen und an seine Liebe zu glauben, das anzunehmen. Und als Reflex, sag ich mal, werden wir dann auch Gott lieben und andere lieben. Und jetzt mal wieder so eine kleine Hausaufgabe. Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du Beziehungsstörungen erlebst? Entweder zu Gott, zu jemand anders oder sogar zu dir selber. Es kann ja sein, dass du dich selbst nicht annehmen kannst, dass du dich selbst nicht lieben kannst. Dann möchte ich dich genau um das bitten, was dieser Text hier gerade sagt. Dich einfach mal vor Gott hinzusetzen, zu wissen, Gott ist da. Ich muss dir nicht herbeizitieren oder was weiß ich, sondern Gott ist einfach da. Es ist die entspannendste Art und Weise, in ein Gebet reinzugehen. Gott, du bist schon da. Und dann diese Liebe in sich selber einzuladen. Wirke mit deiner Liebe in mir. Wo sich dann die Sichtweise über ein Selbst, über Gott, über andere dann auch verändern kann. Dieser Heilige Geist will mit seiner Liebe etwas in uns tun. Der ist nicht reserviert für Pfingsten oder sonst irgendwie irgendwelche Denominationen, sondern dieser Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz. Und da will er uns mit seiner Liebe verändern. Und dieser Heilige Geist schenkt dann letzten Endes auch wirkliche Gemeinschaft. Er macht uns beziehungsfähig. Damit komme ich zum letzten Punkt. Ich finde, in Gemeinschaft zu leben, ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, dass wir heute, auch in unserer Kultur, es sehr schwierig mit Gemeinschaft haben und unsere Art von Gemeinschaft auch völlig anders ist als zum Beispiel in der Türkei, wo ich den Vergleich jetzt mal kenne. Es gibt aber noch ganz andere Kulturen, wo Gemeinschaft auch noch ganz anders gelebt wird, als in Deutschland oder in der Türkei. In Afrika wird es zum Teil nochmal anders gelebt, wobei Afrika groß ist und auch Afrika nicht gleich Afrika ist. Ja, also Nigeria ist nicht Ghana und da gibt es auch noch wieder viele Unterschiede. Dürfen wir uns nicht vertun. Stimmt ihr mir zu? Aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, so die kann man soziologisch beschreiben, wie man Gemeinschaft lebt. Da gibt es den Kollektivismus. Ja, das ist so, dahinter steckt das Denken, wir. Wir sind die Gruppe, wir sind Gemeinschaft. Ja, es geht nicht um mich in erster Linie, sondern es geht um uns. Das finden wir in unserer Kultur schon teilweise etwas schwierig, weil wir eher die negative Seite damit verbinden. Wir verbinden das gleich mit Gruppendruck, Kontrolle, Dorf und solche Geschichten. Ja, stimmt, gibt es auch. Jede gute Seite hat ihre Schattenseiten. Ja, ist bei fast allem so. Das ist Kollektivismus im Extrem, wo es dann nur noch um Gruppendruck und Kontrolle geht und wo man selbst irgendwie auch, wo es nicht um die eigene Persönlichkeit geht. Ja, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und trotzdem kann dieses Wir-Denken, dieses Wir-Gefühl, was richtig Positives sein, was Gott geschenkt hat. Und viele Kulturen, wahrscheinlich die meisten Kulturen auf unserer Erde, denken in einem Wir-Gefühl. Da geht es um wir und nicht um mich. Müssen wir wissen. Wir denken ja immer, wir sind der Nabel der Welt, aber es gibt tatsächlich mehr Menschen als in Europa. Es ist überraschend, aber es ist tatsächlich so. Und die meisten Menschen denken anders als wir. An der Stelle finde ich es manchmal sehr faszinierend, warum wir immer glauben, wir müssen unsere Kultur anderen Menschen aufdrücken. So ganz nebenbei. Wie man auf diesen Gedanken kommen kann. Dann gibt es ein richtiges Extrem, wo es um so eine Art, das Wort ist wahrscheinlich noch nicht mal richtig, Uniformismus geht, ja, wo alles gleichgeschaltet wird. Und da haben wir Deutschen ja eine echte Geschichte, ne? So Drittes Reich, wo alles Mögliche gleichgeschaltet wurde, Denken, Kunst, Kultur, Bildung, bis hin zu der Art und Weise, wie man Sport macht, wie man Musik macht, wie man angezogen ist, all solche Sachen. Alles wurde groß und uniform gemacht. Was dazu geführt hat, dass die meisten Menschen darauf keinen Bock haben, was ich erstmal positiv finde. Aber bei mir zum Beispiel gibt es auch eine große Abneigung, auch schon als Teenie, also bezüglich Uniformen. Sei es beim Bund, sei es bei Pfadfindern. Ich war mal beim Pfadfindern. Und da war es eigentlich angesagt, also als ich noch katholisch war, da war es angesagt, dass alle dasselbe Zeug anhatten. Ich habe gesagt, nicht mit mir. Wenn es nicht anders geht, bin ich jetzt Teil dieser Pfadfinder, weil unsere Jugend damals so organisiert war. Aber ich ziehe nicht diese Kluft an. Never ever. Habe ich auch durchgezogen. Das ist mein Lebensgefühl. Ja, das geht mir auch heute noch so. Ich bin alles, was so uniform ist, kriege ich immer ein bisschen Kribbeln. Aber was bei uns noch viel mehr verbreitet ist, bei uns in der Gesellschaft, ist Individualismus, was an sich auch nicht schlecht ist. Genauso wie Kollektivismus. Dieses Wir-Denken ist gut, aber auch auf sich zu achten, ist auch gut. Und wenn wir mal daran denken, Gott lieben, seinen Nächsten wie sich selbst, da ist beides drin. Da ist Individualismus drin und da ist Kollektivismus drin. Da ist das Denken, wo es um mich geht, drin und da ist das Wir-Denken drin. Beides. Aber unser Individualismus hier in unserer Gesellschaft hat sich dahin entwickelt, pure Beschreibung, dass es kaum noch Respekt gibt. Und je länger das fortschreitet, umso mehr beobachte ich das, dass Ich-Sucht sehr vorherrschend ist, Selbstverwirklichung und jeder macht sich seine eigenen Regeln. Das ist die Art von Individualismus, die wir in unserer Gesellschaft haben. Mal so ein bisschen platt kurz dargestellt. So, und da kommt jetzt der Heilige Geist rein. Der Heilige Geist kommt in diese Kultur rein, die wir jetzt hier in Deutschland haben. Wir haben Kulturen in unserem Land, die sehr individualistisch geprägt sind, die sehr kollektivistisch geprägt sind und manche, die schon wieder anfangen, so uniform zu denken, was für mich das Schlimmste ist. Das ist, sage ich jetzt nicht als Pastor, sondern als Mensch, ja, um mal ganz paulinisch zu unterscheiden. So, und in diese Kulturen kommt jetzt der Heilige Geist rein. Genauso wie damals der Heilige Geist in Jerusalem auf die unterschiedlichsten Menschen gekommen ist und es bewirkt hat, dass sie Gott gelobt haben, so kommt der Heilige Geist in unsere Denke hinein, fängt an, uns zu verändern und will für uns ein Mentor sein, der uns hilft, Beziehung und Gemeinschaft zu leben. 2. Korinther 13, Vers 13, da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diesen Satz hört man normalerweise als Schlussformel in einem Gottesdienst oft. Aber da steckt einfach mal was drin. Das ist das, was der Paulus den Korinthern wünscht, nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenken will, die er bewirken will und wofür er selbst die Quelle ist. Wir können das sehen in der Apostelgeschichte, wie sie eines Sinnes waren, unterschiedliche Menschen, die Gott gelobt haben, Sachen miteinander geteilt haben. Das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die dadurch entstanden ist, dass der Heilige Geist unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen erfüllt hat, ja, ihre Herzen erneuert hat, ja, und das in einem fortwährenden Prozess. Und das Wort, was hier für Gemeinschaft steht, heißt Koinonia und das beinhaltet so viel wie Gemeinschaft, Partnerschaft, Kameradschaft, das kann auch noch andere Bedeutungen haben, wobei ich nicht glaube, dass die dann auf diese Stelle hier zutreffen. So, Fakt ist, Gott ist die Quelle und auch die bewirkende Person, dieses Geschenkes. Das heißt, wenn wir so eine Gemeinschaft haben wollen, wie sie in der Bibel beschrieben wird, wenn wir geisterfüllte Gemeinschaft haben wollen, dann müssen wir uns dem Heiligen Geist aussetzen. Weil sonst kriegen wir das nicht. Das ist genauso wie in den anderen zwei Punkten. Ja, es ist Gott, der sein Ding macht in uns. Wenn wir versuchen, uns anzugucken, was Gott machen will und dann selber versuchen, das umzusetzen, dann wird es auf die Dauer sehr armselig. Das heißt, das, was damals passiert ist, zugegeben in einer bestimmten Form und auf besondere Art und Weise, das brauchen wir heute auch. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns beeinflusst, dass er uns immer wieder bewegen kann, dass er uns beeinflussen kann. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unsere Motivation. Und das heißt, wir müssen offen für den Heiligen Geist sein. Sonst geht es nicht. Ja? Es geht um Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Gemeinschaft, die der Heilige Geist unter uns wirken will. Und ehrlich gesagt, immer dann, wenn ich erlebt habe, dass der Heilige Geist echt gegenwärtig war und irgendwas gemacht hat, in mir, in uns, wie auch immer, habe ich auch oft erlebt, dass so eine bestimmte Atmosphäre von Gemeinschaft oder eine bestimmte Qualität von Gemeinschaft auch da war und von Liebe zueinander. Wohl wissend, dass das auch wieder weggehen kann. Aber das ist das, was der Heilige Geist in uns wirken will. Er will uns erfüllen, um Gemeinschaft in uns zu wirken. Und an der Stelle möchte ich uns ermutigen, uns für die Gegenwart des Heiligen Geistes zu öffnen, weil er unser Mentor sein will. Er will uns an die Hand nehmen und uns lehren, Gemeinschaft zu leben. Er will uns lehren, Respekt voreinander zu haben. Er will uns lehren, auch mit Spannungen umzugehen. Er will uns lehren, über uns selbst zu reden. Ja, aus unserem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern vor uns selber, vor Gott, aber dann, soweit es geht, auch vor anderen offen zu sein. Er will uns lehren, in Liebe die Wahrheit zu sagen. Er will uns lehren, uns nicht immer zu wichtig zu nehmen. Und das lehrt der Heilige Geist uns dadurch, dass er uns immer wieder auf Jesus verweist, wie Jesus so gewesen ist. Das ist also nicht irgend so ein mystisches Ding, sondern das ist biblisch sehr klar ausgelegt. Und der Heilige Geist ist der uns die Kraft dazu geben will, das zu leben. Das heißt, wie will der Heilige Geist uns in Beziehung helfen oder in Beziehung zu leben? Was macht der Heilige Geist dazu? Als erstes, er führt uns aus einem Zustand der Angst heraus, um uns in eine freie Beziehung zu Gott hineinzuführen. Der Heilige Geist will unser Herz mit Liebe erfüllen, damit wir wissen, wir sind geliebte Menschen und dann auch fähig sind, andere zu lieben. Und dann will er uns lehren, Gemeinschaft miteinander zu leben, nimmt uns dazu an die Hand und geht mit uns auf einen Weg. Und ich fände es gut, wenn wir dafür jetzt beten können. Genau, lass uns mal aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns durch den Heiligen Geist nahe kommst. Dass du die Gemeinschaft mit uns suchst durch deinen Geist. Und Heiliger Geist, ich ehre dich als den, der uns kennt, der uns nahe ist, der allgegenwärtig und allwissend ist. Ich ehre dich als den, der uns letzten Endes auf eine sehr dienende Art und Weise entgegenkommt und unsere Herzen mit Liebe erfüllen will. Du willst deine Gedanken der Liebe in unsere Herzen schreiben. Ja, schreibe du. Schreibe du und beende uns auch. Fülle uns mit deiner Liebe. Danke, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du uns Jesus zeigst. Danke, Herr.